Guten Tag, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelklasse heute ab Matthäus 27, Vers 33. Darf ich bitten, Christian, dass du uns vorliest, zunächst einmal bis Vers 47.
Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrtesten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia.
Danke. Wir haben das letzte Mal noch gesehen, wie dieser Prozess vor Pilatus vor sich gegangen ist und wie dann der Herr hinausgeführt wurde, um gekreuzigt zu werden. Jetzt in Vers 33 wird der Ort der Kreuzigung genannt und Matthäus benutzt hier im griechischen Text den hebräisch-aramäischen Namen des Ortes, Golgatha. Das ist eben aramäisch und bedeutet der Schädel. Ja? Also das A am Schluss ist eigentlich der Artikel. Im Aramäischen ist das anders als im Hebräischen. Im Hebräischen sagt man Ha vor einem Wort. Und im Aramäischen ist es dann nicht Ha, sondern A, aber am Schluss angehängt. So ist das Wort bestehend, also der Schädel. Und dann übersetzt Matthäus das auf Griechisch, in unserer Bibel natürlich auf Deutsch: Schädel, Stätte. Also ein schrecklicher Name, der das Grausige des Todes zum Ausdruck bringt. Der Tod wird genannt in der Bibel der König der Schrecken. Weiß jemand gerade wo? Ja, im Buch Hiob. Wir können kurz aufschlagen. Also Hiob, achtzehn Vers 14. In einer Rede von Bildad, ja, da beschreibt er das Sterben. Liest du, Christian?
Von seinem Zelt, wo er sich sicher fühlte, wird er fortgerissen und es treibt ihn zum König der Schrecken.
Ja, also er beschreibt schrecklich den Weg des Gottlosen und schließlich nach all seinen Irrwegen des Lebens geht er hin, wird er fortgetrieben zum König der Schrecken. Das ist der Tod. Und diese Hinrichtungsstätte vor den Toren Jerusalems wurde genannt der Schädel oder einfach Schädelstätte, wo die Römer gewohnheitsmäßig kreuzigten. Wir wissen mehr über diesen Ort durch die Archäologie. Es war ein Steinbruch. Draußen vor dem Gennat-Tor, das Gennat-Tor von Jerusalem, war eines der vielen Tore von Jerusalem und bedeutet Gartentor. Man hat es ausgegraben nach dem Sechstagekrieg, als man zurückkehrte in die Altstadt von Jerusalem und dann in die Ruinen zurückkam des jüdischen Quartiers, das von den Jordaniern völlig geschändet und verwüstet worden war. Und da hat man sich gesagt, bevor wir das jüdische Quartier wieder aufbauen, da machen wir zuerst archäologische Ausgrabungen. Und da konnten eben viele Orte ausgegraben werden, die hätte man sonst nie ausgraben können, wenn die Häuser noch intakt gewesen wären. Das ist ein Problem. Da, wo Häuser gebaut sind, ist es schwierig, Archäologie zu betreiben. Und so hat man das ausgenutzt und hat gewaltige biblische Schätze gefunden. Und ein großer Fund war eben das Gennat-Tor, also das Gartentor, das hinausführte zu Golgatha, zu diesem ausgedehnten Steinbruch, in dem man dann einen Garten eingerichtet hat. Ich kann das kurz zeigen im Johannesevangelium, Kapitel 19, aber halten wir Matthäus 27 offen, um gleich wieder zurückzukehren. In Johannes 19, da lesen wir in Vers 41.
Hast du es? Ja. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war.
Noch Vers 42.
Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war.
Ja, danke. Also, da wird klar, an diesem Ort war auch ein Garten. Es war eben ein ausgedehnter Steinbruch. Das, was noch übrig blieb, insbesondere ein imposanter Fels inmitten des Steinbruchs, vielleicht etwa 12 Meter hoch, der wurde dann von den Römern benutzt, um Kreuzigungen durchzuführen. An einer sehr belebten Straße, eben vom Gennat-Tor her, aus der Stadt Jerusalem hinaus. Und damit wollten die Römer eben die Menschen durch diese Hinrichtungen, öffentlichen Hinrichtungen abschrecken und ihre Macht demonstrieren. Und interessant ist also, der Herr Jesus wurde auf diesem Felsen gekreuzigt, der eben als zu weiches Gesteinsmaterial übrig gelassen wurde, konnte nicht mehr verwendet werden für Häuserbau in Jerusalem. Und so haben die Römer das so ausgenutzt. Und der Herr Jesus wurde damit gewissermaßen auf einem verworfenen Baustein gekreuzigt. Und wir wissen ja, in Psalm 118 heißt es von dem Messias, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und der Jesus wurde, der verworfene Stein, wurde auf einem verworfenen Baustein gekreuzigt. Und dort hat man eben eine Gartenanlage eingerichtet und es war auch dort die Möglichkeit, eben Gräber aus dem Felsen herauszuschlagen. Und aus den Evangelien wissen wir, dass eben dieser gewisse Josef von Arimathea, dass von dem noch die Rede sein wird, dass er sich für sich selber zu Lebzeiten dort ein Felsengrab hat aushauen lassen. Also noch zu Lebzeiten hat er sich sehr direkt und bewusst mit dem Thema Sterben beschäftigt. Was viele in unserer Gesellschaft verdrängen, bis zum Schluss, das, mit dem hat er zu Lebzeiten sich ganz klar konfrontiert und sein eigenes Grab nicht geschaufelt, aber aushauen lassen aus dem Felsen. Nun wird also klar, warum dieses Gartentor eben so hieß, Gennator, weil es hinausführte zu dem Garten im Steinbruch. Und für viele vielleicht ein Schrecken, das ist effektiv der Ort, wo heute die Grabeskirche ist. Diese Kirche, die so schrecklich ist, von Götzendienst charakterisiert. Nicht wahr? Wenn man da reingeht, es katapultiert einen fast wieder rückwärts raus. Kaum kommt man rein, findet man diesen sogenannten Salbungstein, der verehrt wird in animistischer Weise. Die Leute laden sich damit Energie auf und streicheln ihn. Schrecklich. Und all die Statuen und Ikonen. Es wimmelt nur von Götzendienst, ein offener Bruch der ersten zwei Gebote, der 10 Gebote. Aber es ist doch der richtige Ort. Und zwar ist es so, Kaiser Hadrian hat im Jahr 135, als er den zweiten Aufstand der Juden brutal niedergeschlagen hatte, es kam in diesem Krieg, nochmals etwa 1 Million Juden ums Leben, wie damals im Jahr 70 schon, bei der früheren Zerstörung von Jerusalem, wurde dann wieder aufgebaut, hat Jerusalem wieder zerstört und dann war er so wütend auf das jüdische Volk, hatte einen solchen Hass gegen das jüdische Volk, dass er sie auch zu ärgern und zu brüskieren suchte, wie es nur ging. So hat er in Jerusalem, da wo der Teich Bethesda war, hat er einen Tempel für den Gott der Medizin, für Aesculap, bauen lassen. Also der Ort Bethesda, wo man geheilt werden konnte nach Johannes 5, auf übernatürliche Weise. Und dann hat er weiter auf dem Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, hatte er einen Jupiter-Tempel hingesetzt. Und um die messiasgläubigen Juden zu brüskieren, hat er eben auf Golgatha einen Götzentempel bauen lassen. In Bethlehem, auch um die messiasgläubigen Juden zu brüskieren, da hat er einen Adonis-Tempel gebaut auf diese Hirtenhöhle, wo man damals noch wusste, da hat die Geburt Jesu Christi stattgefunden. Und so wurden also gerade diese Orte, die heilsgeschichtlich, biblisch eine Bedeutung hatten, bis hin zu einer ganz zentralen Bedeutung, wir denken an Golgatha, wurden geschändet. Und dahinter steht Satan. Er hat ein Interesse, dass diese Orte geschändet werden. Und darum versteht man dann auch, warum zum Beispiel im 7. Jahrhundert, als die Muslime aus der saudischen Halbinsel kurz nach dem Tod von Mohammed ausströmten, um den ganzen Nahen Osten zu erobern, warum die dann gleich den Felsendom auf dem Felsen, wo das früher das Allerheiligste des jüdischen Tempels war, bauen ließen. Und steht bis heute da. Und so überrascht es also nicht, dass eben auch Golgatha in dieser Art geschändet wurde durch die Römer. Und jetzt muss noch erklärt werden, im 4. Jahrhundert, als das Römische Reich transformiert wurde, es wurde aus einem heidnischen Reich wurde ein namenschristliches Reich. Mit Konstantin kam diese Wende. Und die Mutter von Konstantin, Helena, ging nach Jerusalem. Sie ließ das Forum Romanum aufgraben und fand dort den Tempel von Hadrian, den er über Golgatha bauen ließ. Und dann ließ sie dort eben die erste Version der Grabeskirche bauen. Und so ist das Wissen um den genauen Ort bis heute erhalten geblieben. Und es ist noch weiter so, wir können das auch zeigen von einer ganz anderen Warte hier. Wenn man aus dem Zionstor hinausgeht, der heutigen Altstadt von Jerusalem, dann kommt man auf den Zionsberg. Ich nenne ihn gerne Zion 2, weil der biblische Zionsberg ist immer der Tempelberg. Aber dieser Nachbarhügel, Südwesthügel der Altstadt von Jerusalem, der wurde ab etwa 100 nach Christus auch Zion genannt. Also darum nenne ich den Zion römisch 2 im Kontrast zum biblischen Tempelberg, der auch Moria heißt, eben auch Zion, Zion römisch 1. Ja, und dort auf Zion 2 gibt es ein Gebäude, das wird genannt heute Kever David, Grab von David. Das hat aber nichts zu tun mit Davids Grab. Das hat eben eine Verwirrung gegeben, dadurch, dass man ab 100 nach Christus, so ungefähr, so ist es belegbar, diesen Ort fälschlicherweise Zion nannte, meinte man dann im Judentum, ja, das ist der biblische Berg Zion und dort war die Davidstadt und dort war David begraben. Ist ja vollkommen falsch. Aber dieser Ort Kever David ist heute eine Synagoge. Und die Grundmauern sind eben interessant. Die gehen zurück aufs erste Jahrhundert nach Christus. Und zwar auf die Zeit nach 70 nach Christus. Im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem vollständig zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Aber bald darauf kehrten Juden wieder zurück und begannen Jerusalem wieder aufzubauen. Und auch messiasgläubige Juden kehrten wieder zurück an den Ort, wo eben schon vor dem Jahr 70 das christliche Quartier war. Übrigens auch der Ort, wo der Herr Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat mit den Jüngern. Und damit auch der Ort von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und die haben dort eben eine Versammlungsstätte aufgebaut im Stil einer Synagoge. Und nun ist es typisch. Alle Synagogen weltweit, wenn man sie richtig baut, werden so gebaut, dass der Toraschrein, also da, wo man die Tora unterbringt, dass der ausgerichtet ist nach Jerusalem. In Jerusalem sind alle Synagogen, wenn sie richtig gebaut sind, ausgerichtet nach dem Tempelberg. Und wenn man dort eine Linie zieht von der Stelle, wo man die Tora eben aufbewahrte, trifft das nicht den Tempelberg, sondern es trifft den Felsen im Steinbruch der Grabeskirche. Und das macht klar, dass also die messiasgläubigen Juden im ersten Jahrhundert, die wussten ganz genau, wo Golgatha war. Und darum haben sie den Versammlungsort ausgerichtet nach Golgatha, dem Ort der Erlösung, wo der Herr Jesus vor den Toren Jerusalems an diesem einen Tag alle Sünde abgeschafft hat durch sein Opfer, wie Hebräer 9 sagt. Und so haben wir also einen ganz anderen Zugang noch zur Identifizierung dieses Ortes. Und damit wir klar, die Örtlichkeit, das sogenannte Gartengrab, außerhalb vom Damaskustor, heute bei der jüdischen Altstadt, das ist nicht der richtige Ort. Das Gartengrab gibt die Atmosphäre wieder, wie es wirklich war. Und dort hat man nicht diesen Götzendienst. Und es ist auch so, es gibt dort ein Grab, ein eindrückliches Grab mit Rollstein und gleich daneben einen Hügel, der sieht effektiv aus wie ein Schädel. Aber natürlich in 2000 Jahren Erosion hat sich das natürlich völlig verändert. Heute sieht das aus wie ein Schädel, aber damit kann man nicht sagen, dass es schon im ersten Jahrhundert aussah wie ein Schädel. Aber es ist effektiv nicht der richtige Ort und wurde auch eben identifiziert durch einen englischen hohen Militär, hohen Offizier, Gordon, als Golgatha und das Grab Jesu. Aber er hat das gemacht mit ganz eigenartigen mystischen Überlegungen. Also wirklich wissenschaftlich völlig unhaltbar und auch biblisch unhaltbar. Aber dieses Grab ist eine schöne Illustration von einem Felsengrab mit Rollstein, wie das bei dem Herrn Jesus war. Aber dieses Grab hat von seinem Aufbau her die typischen Kennzeichen von einem Grab aus etwa dem 6. Jahrhundert vor Christus oder 7. Jahrhundert vor Christus. Das heißt also aus der Zeit der Könige. Das kann nicht das neue Grab sein von Josef von Arimathea, in dem noch nie jemand gelegen war, bis dann der Herr eben dieses Grab bekam. Also, es ist garantiert nicht das richtige Grab und der Ort ist nicht der richtige Ort. Er gibt die Atmosphäre gut wieder. Heute gibt es auch da einen Garten, einen schönen Garten. Aber der richtige Ort war effektiv da bei dieser schrecklichen Grabeskirche. Noch heute ist der Ort eben durch Götzendienst geschändet, aber es ist der richtige Ort. Und natürlich heute befindet sich dieser Ort innerhalb der Altstadtmauern. Aber die Altstadtmauern von heute, die entsprechen eben nicht den Mauern, wie sie im ersten Jahrhundert waren. Und es war effektiv so, dass dieser Bereich war gerade außerhalb der zweiten Mauer von Jerusalem. Also zur Zeit der Kreuzigung in den 30er Jahren war das eindeutig außerhalb der Stadt. Und das muss so sein, denn wir lesen in Hebräer 13, das können wir auch kurz aufschlagen. Hebräer 13, Vers 13.
Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen.
Ja, und dazu noch Vers 12.
Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten.
Ja, da wird klar gemacht, dass also die Kreuzigung außerhalb der Stadt stattgefunden hat. Und vor einigen Jahren gab es Umbauarbeiten in der Grabeskirche. Und da hat man im Felsen drin einen Steinring gefunden. Und zwar einen Steinring, wie die Römer ihn verwendeten, um Kreuze zu befestigen. Damit will ich nicht sagen, das sei der Steinring von dem Kreuz Jesu. Aber dieser Fund macht klar, an diesem Ort haben die Römer tatsächlich gekreuzigt. Und man findet auch in diesem Felsen einen sehr eindrücklichen Riss drin, Erdbebenriss. Damit will ich auch nicht behaupten, das ist garantiert der Riss von dem Erdbeben, das in Matthäus 27 beschrieben wird. Wir können da kurz nachlesen. In Vers 51, da waren wir noch nicht, Christian.
Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen.
Ja, bis dahin, die Felsen zerrissen. Und ausgerechnet dieser Fels ist also richtig charakterisiert durch einen massiven Erdbebenriss. Also, so viel zur Identifizierung von diesem Ort, wo der Herr Jesus den Tod besiegt hat. Aber eben an diesem Ort, der so schrecklich von dem König der Schrecken spricht, der Schädel, Golgatha. Und dann haben wir gelesen im nächsten Vers, sie gaben ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken. Und der Herr hat das nicht getrunken. Warum hat er das nicht trinken wollen?
Er wollte das nicht sediert, also in einem Dämmerzustand.
Ja, aber es war ja nicht viel Wein.
Ja, aber gar nichts davon. Er war wie ein Nazirer.
Gut, aber der Herr hat ja sonst schon Wein getrunken, nicht wahr? Darum wird er ihm vorgeworfen in Lukas 6, weil er Wein getrunken hat, im Gegensatz zu Johannes dem Täufer, der ein Nazir war. Wir haben gesagt, er sei ein Weinsäufer. Also lästerlich. Er hat etwas Wein getrunken, aber hier hat er das ganz verwehrt. Hast du noch ein bisschen mehr Argumente? Wir sind schon auf der richtigen Fährte, aber... Ja, nahm unsere Schmerzen auf sich, Jesaja 53, aber eben ein bisschen Wein. Ist ja nicht sedierend, ja? Das ist der Punkt. Wein mit Galle vermischt. Also Galle bezeichnet ja den Gallensaft hier, der im Geschmack ja sehr bitter ist. Und man muss wissen, dieses Wort wurde eben verwendet auch für andere Stoffe, die bitter waren, Bitterstoffe. Und hier verwendet Matthäus also einen Ausdruck, der sehr weit gefasst ist, um eben diesen Drogenzusatz den römischen Soldaten in Fällen, wo sie Mitleid hatten mit den Gekreuzigten, verabreichten. Also das ist der Punkt. Die Galle bezeichnet hier eine Droge, als schmerzlindernde Droge. Das kann ein Opiat sein oder was auch immer. Und das wollte der Herr nicht. Ja?
Der Zusatz Galle und Ethanol, Alkohol.
Ja. Natürlich, das kommt dann dazu.
Eine organische Verbindung, speziell da eine Verstärkung gegeben.
Also nicht ohne Grund haben die Soldaten eben nicht nur Galle gegeben, sondern Wein mit Galle. Und eben, wie gesagt, das gibt natürlich in der Wirkung noch eine Verstärkung. Genau, aber eben der Wein selber wäre noch nicht die Erklärung. Etwas Wein, das geht. Und darum sagt ja auch der Apostel Paulus zu Timotheus, er soll ein wenig Wein nehmen. Wegen seines häufigen Magenleidens. Aber er sagt nicht viel Wein. Das ist etwas ganz anderes. Und das wissen manche eben nicht. Aber die Bibel sagt da, ein wenig Wein. Und der Herr hat also hier den Wein ganz abgelehnt mit der Galle zusammen. Weil er eben der Sündenträger sein wollte. Und die Schmerzen des Gerichtes Gottes auf sich nehmen wollte, ohne eine Erleichterung. Also wir können diese Stelle nicht nehmen, um zu sagen, also palliative Behandlung, das sei nicht gut. Wir können Gott danken, dass die Palliativmedizin so große Fortschritte gemacht hat in unserer Zeit. Und dass es eben in den meisten Fällen auch möglich ist, so präzise zu dosieren, dass eben das Bewusstsein gar nicht angegriffen werden muss und trotzdem gibt es eine Erleichterung in den Schmerzen. Das war früher nicht in dieser Weise möglich und die Fortschritte sind da also ganz fantastisch. Ich denke an meine Großmutter, mütterlicherseits, sie starb an Krebs und man gab ihr damals in den 60er Jahren ein Schmerzmittel und sie hatte so schreckliche Träume. Das war so furchtbar, dass sie gesagt hat, ich nehme nichts mehr. Und die hat also den ganzen Krebs mit all den Schmerzen bis zum Schluss dann ausgehalten ohne Betäubung. Und es ist effektiv so, im Rückblick muss man sagen, das, was sie bekam, war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es trifft eben nicht für alle Leute zu. Es kann bei gewissen Leuten eben diesen Nebeneffekt haben. Und das war so schrecklich für sie. Das sagte sie, das will ich nie mehr haben. Und hat sie so gelitten. Und heute hat man natürlich noch andere Medikamente und andere Möglichkeiten. Es ist einfach so, dass wir Gott danken können für diese Möglichkeit. Aber der Herr Jesus als Sündenträger war bereit, eben in das Gericht Gottes zu gehen, das dann über ihn kommen sollte während der 3 Stunden der Finsternis. Wir kommen darauf. Da hat Gott ihn mit unseren Sünden beladen. Und das ganze Zorngericht, das wir verdient haben in Ewigkeit, das hat er in diesen 3 Stunden auf sich genommen. Und er wollte keine Schmerz, Erleichterung. Und darum hat er es hier verworfen. Und das lässt mich denken an einen Edelstein im neuen Jerusalem in Offenbarung 21. Während wir öffnen, erkläre ich noch kurz, das neue Jerusalem in Offenbarung 21 darf man nicht verwechseln mit dem himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, Hebräer 11, 12, Galater 4, das Jerusalem droben, ist eine wirkliche Stadt, die Gott im Himmel gebaut hat, auf die sich schon Abraham zu Lebzeiten gefreut hatte. Aber in Offenbarung 21 ist das neue Jerusalem beschrieben und das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Die Gemeinde hier nicht gesehen als der Leib Christi, auch nicht als die Schafherde des guten Hirten, auch nicht als der Tempel Gottes, der geistliche Tempel Gottes, sondern als eine Stadt. Das neue Jerusalem. Natürlich sind die Maßangaben und die Materialangaben, die sind hier in Analogie zu der wirklichen Stadt im Himmel. Das himmlische Jerusalem. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Aber hier eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Und da findet man die 12 Grundlagen der Stadt, die geschmückt sind mit je einem anderen Edelstein. Und können wir da mal lesen in Vers 20 ab der 5. Grundlage. Christian.
Der 5. ein Sardonyx, der 6. ein Sarder, der 7. ein Chrysolith, der 8. ein Beryll, der 9. ein Topas, der 10. ein Chrysopras, der 11. ein Hyazinth, der 12. ein Amethyst.
Ja. Der 12. ein Amethyst. Und es ist so, alle diese Edelsteine sprechen von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und diese Herrlichkeit ist der Gemeinde eben geschenkt worden. Seine Herrlichkeit ist unsere Herrlichkeit. Jeder dieser Edelsteine hat eine symbolische Bedeutung. In meiner Serie über die Offenbarung, wir hatten ja einmal Bibelklassen, Dutzende von Bibelklassen über die Offenbarung, Vers für Vers. Und in Kürze kommt es übrigens als Buch heraus, was damals eben in Dutzenden von Bibelklassen durchgenommen worden war. Und da haben wir auch all die Edelsteine und ihre Bedeutung durchgenommen. Und darum, was ich sage, ist eigentlich Wiederholung. Könnte man aus der Bibelklasse sowieso nachhören. Aber Amethyst, ich habe schon gehört, jemand hat das gerade übersetzt auf Deutsch. Ja, Amethyst heißt nicht betrunken. A ist das Alpha Privativum, wie man das gescheit sagt in der Linguistik. Also ein A, das bedeutet nicht, zum Beispiel sagen wir anormal, das heißt nicht normal. Und Amethyst heißt nicht betrunken. Und zwar sieht eben der Amethyst in der Farbe aus wie Rotwein. Allerdings schon ein bisschen aufgehellt. Und es ist eben so, wenn man in der Antike, im Mittelmeerraum, Wein trank, dann war das eben so, dass man das tat täglich, weil das Leitungswasser im Römischen Reich war nicht sauber. Das hatte nicht diese Qualität, wie wir das heute haben. Das ist ja fantastisch. Wir können Gott danken, dass wir solches Leitungswasser haben, dass man einfach direkt auf offene Wunden kann man das anwenden. Und kein Problem. Aber damals war das anders. Und darum ein junger Mann wie Timotheus, der nicht nur sehr sensibel war, auch etwas furchtsam in seiner Art, aber der war auch in seiner Gesundheit etwas schwächlich. Und darum sagt der Apostel Paulus, er soll nicht weiter nur Wasser trinken. Ganz wörtlich, sei nicht länger nur ein Wassertrinker, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. 1. Timotheus 5. Sind wir wieder bei der gleichen Stelle. Ja, und da hat man also das Wasser eben, oder den Wein genommen und mit Leitungswasser verdünnt. Das war das Übliche. Es war also nicht üblich, den Wein in der Reinform zu trinken. Und damit hat man eben das ein bisschen desinfiziert. Ja, und dann kriegt eben diese Flüssigkeit im Glas, kriegt so die Farbe von Amethyst. Man kann es mal zu Hause ausprobieren. Ja, dann weiß man, wie man Amethyst hinkriegt. Und wenn man eben so ein Glas trinkt, dann ist man nicht betrunken. Gut, die meisten würden lachen, wenn ich sage, mit einem Glas ist man betrunken. Aber man muss schon wissen, wo die Grenze ist. Und die ist früher als manche denken. Ja, aber natürlich kommt es auf Körpergewicht drauf an und auf die Gewöhnung und so weiter, ist ja klar. Aber trotzdem, dieser Ausdruck, ein wenig Wein, ist ein sehr wichtiger Ausdruck. Und die Bibel hat viele Stellen, in Sprüchen, im Alten Testament, in Epheserbrief, die uns warnen vor jeglichem Alkoholmissbrauch. Das geht überhaupt nicht für Christen, ist ein No-Go. Aber eben mit dem verdünnten Wein, dann kann man eben mehr trinken und das ist eben Amethyst, nicht betrunken. Und dieser Edelstein erinnert uns daran, dass der Herr Jesus, als er in diesen schrecklichen Schmerzen, die die Menschen ihm zugefügt haben, die nahmen aber keine Sünden weg, das bewies die Bosheit des Menschen, das hat er ertragen ohne Schmerzmittel. Und er hat das verweigert, obwohl er wusste, dann in den 3 Stunden der Finsternis werden die Sünden auf ihn geladen werden und Gott wird ihn strafen als der gerechte Richter über die Sünde. Der Zorn Gottes würde ihn treffen und er hat trotzdem nicht genommen. Amethyst. Und das spricht von seiner Herrlichkeit, dass er bereit war, alles zu geben für uns und auch diese Schmerzen als Stellvertreter auf sich zu nehmen, ohne Einschränkung. Ja, dann gehen wir weiter. In Vers 35, zurück in Matthäus 27. Der Heilige Geist beschreibt das mit wenigen knappen Worten, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Aber was das beinhaltete, sie haben Nägel durch die Füße geschlagen, durch die Hände. Schrecklich, unvorstellbare Leiden. Und heute wissen wir sehr genau, wie das gemacht wurde von den Römern. Und zwar hat man vor einigen Jahren bei Straßenarbeiten in Jerusalem, gar nicht so weit von der Davidstadt entfernt, da hat man ein Ossuarium gefunden, also so eine Knochenbox, wo man die Knochen der Toten aufbewahrt hat. Und da war im Fußknochen noch ein Nagel drin. Mit sogar Holzresten konnte man identifizieren. Ah, das war ein Olivenbaum, der als Kreuz verwendet wurde. Wir wissen sogar den Namen des Gekreuzigten, der hieß Johanan. Das ist auf gut Deutsch Hans. Hans wurde gekreuzigt. Und der Nagel ist noch drin. Und zwar geht der durch den Fersenknochen durch. Also muss ich vorstellen, der Gekreuzigte hatte den Stamm zwischen den Beinen und von der Seite her durch den Fersenknochen wurde der Nagel hindurchgeschlagen in das Holz. Und so wurde er fixiert. Ich hatte vor vielen Jahren einmal darüber gesprochen, über diesen Fund in San Francisco. Und da hat mein Schwager, der damals noch wirkte als Fußchirurge, hat mir gesagt, das ist interessant. Da habe ich dann auch gleich ein Modell von einem Fußknochen gebracht, das ich dann in einem weiteren Vortrag noch als Illustration verwenden konnte. Und zwar ist es so, der Fußknochen ist fantastisch aufgebaut. Es gibt viele Hohlräume und mit Abteilungen. Und diese Abteilungen sind so grandios konzipiert. Eben, das ist Design, sagt man dem. Planung des Schöpfers. Dass der Knochen zwar sehr viele Hohlräume hat, aber überaus stabil ist. Das heißt, wenn man einen Nagel durchschlägt, zersplittert er nicht einfach, sondern er geht wirklich durch und es hält. In Psalm 34 wird ja von dem Messias gesagt, kein Knochen soll an ihm gebrochen werden. Und an jedem Passa muss man darauf achten, dass, nach 2. Mose 12, an dem Passalam durfte man keinen Knochen brechen. Das sollte ein Hinweis sein auf den Messias, der eben gekreuzigt wird, aber so, dass die Knochen eben nicht zersplittern und nicht brechen. Aber damit sehen wir jetzt auch den direkten Bezug zu 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott nach dem Sündenfall zur Schlange sagt, der Same der Frau, der Messias, der also ein Nachkomme sein würde von Eva. Und zwar ein wirklicher Nachkomme, der Same der Frau. Nicht wahr? Früher wusste man nicht, dass auch die Frau einen Teil gibt im Zusammenhang mit der Zeugung. Früher meinte man, der Mann gibt etwas und daraus entsteht ein Baby. Aber das geht nicht so. Es gibt eben eine Zelle vom Mann, nennt man Samen, und eine Zelle von der Frau, die nennt man Ei. Aber eben ist in dem Sinn auch eine Samenzelle, aber eine weibliche. Und darum sagt man Ei. Und die Bibel sagt eben, der Same der Frau. Und sie spricht von dem Samen des Mannes. Das hat man erst in der modernen Medizin haben wir das entdeckt. Ja, und so sollte also der Messias, dort genannt, der Same der Frau, sollte kommen und der Schlange, der Macht des Bösen, dem Satan, den Kopf zertreten. Und dann sagt Gott, du aber, zur Schlange gesagt, wirst ihm in die Ferse beißen. Beißen, eine Schlange beißt nicht, sondern sie sticht mit dem Giftzahn. Aber es ist genau dieser Stich in den Fersen. Wir können das kurz aufschlagen. Jetzt haben wir es nämlich schon mit Erklärungen vorbereitet. 1. Mose 3, Vers 15. Gott spricht zur Schlange, die Satan ja missbraucht hatte als Medium, um sich dahinter zu verstecken. Vers 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Ja, es ist hier eigenartig, ich fange gleich mal hinten an, dass hier gesagt wird, die Schlange werde ihm die Ferse zermalmen. Ich habe ja vorhin gesagt, beißen. Und dann gleich erklärt, aber eigentlich eine Schlange beißt nicht, sondern sie sticht. Jetzt steht hier zermalmen. Woher kommt das? Auf Hebräisch gibt es ein Verb, das heißt schuf. Und das heißt zermalmen, zertreten. Aber es gibt eben im Hebräischen das Phänomen, dass es manchmal mehrere Wurzeln gibt, die gleich lauten. Im Wörterbuch wird dann unterschieden, zum Beispiel schuf römisch 1 oder schuf römisch 2. Es kann auch noch mehr gleichlautende Wurzeln geben. Und da haben wir also schuf zermalmen und schuf schnappen. Schnappen. Und es ist ein Wortspiel. Also Gott benutzt diese Wurzel schuf, einmal im Sinn von zermalmen und einmal im Sinn von schnappen. Aber das geht natürlich dann auf Deutsch nicht mehr auf. Wenn wir sagen, also er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst nach seiner Ferse schnappen. Eben mit dem Giftzahn stechen. Und darum hat man das in der Elbefelder übersetzt, zweimal gleich. Du wirst ihm den Kopf zermalmen und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dann ist es der gleiche Ausdruck, da merkt man, da ist ein Zusammenhang. Aber eben, es ist ein Wortspiel in dem Sinn, dass es einmal heißt wirklich, der Same der Frau wird den Satan besiegen, den Kopf der Schlange zertreten und seine Macht damit brechen, aber der Messias wird dabei eine Todeswunde erfahren. Die Schlange sticht in den Fersen. Und die Römer haben das erfüllt, indem sie den Nagel durch seine Fersenknochen geschlagen haben. Aber so, dass kein Knochen zerbrochen wurde.
Ja? Ist das in der Schlachter 2000 differenziert übersetzt?
Schlachter 2000?
Ja, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken.
Ja, also dort ist der Unterschied sachlich korrekt, eben zertreten und dann in die Ferse stechen. Aber man merkt das Wortspiel nicht. Und wie sollen wir es machen? Also, man kann ja eben zweimal zermalmen und dann die Erklärung dazu geben, dass es eben das Zermalmen meint, dort ein Stechen, Schnappen. Und jetzt gehen wir zurück zu 1. Mose 3 nochmals. Jetzt wird der ganze Vers eben so richtig klar. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, Satan, und der Frau, Eva. Und es gibt da einen Samen der Schlange. In 1. Johannes 3 wird gesagt, dass die verlorenen, ungläubigen Menschen, die sind Kinder des Teufels. Das ist der Same der Schlange. Und dann der Same der Frau. Also es gibt zwischen den Ungläubigen, die Kinder des Teufels sind, eine Feindschaft gegenüber Jesus Christus. Aber dann wird gesagt, er, der Same der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten und dabei wird eben der Messias sterben. Eine Todeswunde erleiden. Und in Psalm 22, da hat David das so eindrücklich über 1000 Jahre im Voraus prophezeit. In Psalm 22 hören wir die Stimme des Messias am Kreuz. Liest uns gerade mal vor, Christian, ab Vers 1.
Dem Chorleiter nach Hirschku der Morgenröte ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet, sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe. Denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Und sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich.
Danke, bis dahin. Vielen Dank. Also wir haben das jetzt gerade zusammenhängend gelesen, weil wir nach der Pause auf diese Verse zurückkommen werden im Zusammenhang mit Matthäus 27. Detaillierter. Aber betonen möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang Vers 17. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Obwohl die Kreuzigung als Todesart ja eine viel, viel spätere Erfindung war. Wer hat sie erfunden? Diese schreckliche Hinrichtungsart. Ja?
Die Römer.
Die Römer? Nein. Die hatten es schon von den Griechen übernommen. Die Griechen haben auch schon gekreuzigt. Aber die Griechen haben es auch nicht erfunden, sondern die haben es übernommen von den Persern. Ja. Und übrigens im Buch Esther, wenn es darum geht, dass Haman am Holz aufgehängt werden sollte. In der Septuaginta wird das auch übersetzt mit dem griechischen Wort kreuzigen. Die haben also eben am Holz aufgehängt und gekreuzigt schon, aber das wurde eben dann übernommen, abgewandelt und die Römer haben es immer noch in der Methodik weitergeführt und zwar so, dass die Brutalität noch größer wurde. Die haben also weitere Details eingeführt, die dazu führten, dass es sein konnte, dass jemand 14 Tage am Kreuz blieb, bis schließlich alle Funktionen des Körpers zusammenbrachen und er starb. Ja, also furchtbar. Aber David lebte ja über 1000 Jahre vor der Kreuzigung. Da gab es diese gar noch nicht. Und trotzdem prophezeit er hier, indem er die Stimme des Messias wiedergibt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aber, das habe ich schon mal erlebt, da habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, einem orthodoxen Juden aus Zürich. Wir haben uns zusammengetan, um über den Messias zu sprechen. Und Michael sagte mir, ja, das ist falsch übersetzt. Im hebräischen Text steht da nicht, sie haben durchgraben. Und tatsächlich, in jüdischen deutschen Übersetzungen findet man dann meine Hände und meine Füße wie ein Löwe. Wie? Das ist ja nicht mal ein Satz. Also, wenn man die Bibel übersetzt und merkt, das ist ja gar kein Satz, dann muss man sich fragen, habe ich das richtig verstanden, oder? Ja, aber Ka-Ari heißt Ka wie? Ari ist Löwe. Ka-Ari wie ein Löwe. Ja, aber die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch, die sogenannte Septuaginta, die von Juden im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, in Ägypten, geschaffen wurde, das Alte Testament wurde auf Griechisch übertragen, die haben übersetzt, ja, meine Hände und meine Füße durchgraben. Wie kamen die damals im 3. Jahrhundert darauf, eben nicht zu übersetzen wie ein Löwe, sondern durchgraben? Ja, erstens, weil sie Hebräisch konnten. Und zweitens, weil sie nicht ein Vorurteil hatten, wie können wir das mit der Kreuzigung Jesu umgehen? Ja? Dann ist man gerne bereit, etwas Sinnloses zu übersetzen. Es darf einfach nicht das bedeuten, was es bedeuten soll. Und nun ist es so, ein Geheimtipp für solche, die Hebräisch lernen und das ganze Leben lang Hebräisch lernen und lernen, ist das Lexikon, Hebrew and Chaldee Lexikon von Benjamin Davidson. Das ist fantastisch. Da sind Alle Wörter, die im Alten Testament vorkommen, Wortformen, sind alphabetisch aufgelegt. Und dann wird genau grammatikalisch analysiert und wird angegeben, welche Wurzel, von welcher Wurzel das Wort kommt. Und dann kann man unter der Wurzel nachschauen und da wird die Wurzel ausführlich erklärt. Und zwar, indem auch noch all die verwandten Wörter, die aus der gleichen Wurzel herauskommen, werden da aufgelistet. Fantastisch, dann denkt man in Wortfamilien von der Wurzel her und sieht auch die Verbindung zu den verwandten Wörtern. Und dort gibt es einen fantastischen grammatikalischen Vorspann. Und da muss man nachschauen in Kapitel 21, 1.1. Und da wird erklärt, wie auch in vielen anderen Fällen, wo so schwierige Wortformen vorkommen. Im Alten Testament kommen ganz komplizierte Formen vor, die heute keiner, der modern Hebräisch spricht, kennt, weil man die gar nicht braucht. Sehr seltene, besondere Formen. Und da wird erklärt, Ka'ari steht für Ka'arim. Alles klar, Ka'arim, ja. Das kommt von der Wurzel Kur, durchgraben, und ist ein Partizip, Plural. Also kann man dann übersetzen, sie haben durchgraben. Das ist es. Es ist also eine poetische, leicht verkürzte Form, Ka'ari für Ka'arim. Und das heißt durchgraben. Das ist der Sinn. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ja?
Das ist doch der gleiche Sinn wie diese Stelle in Sacharja 12, Vers 10, wo es heißt, sie wissen, auf wen sie durchbohrt haben. Kann man das sagen? Oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Und zwar, also Sacharja 12, Vers 10, sie werden auf mich blicken, der Messias spricht, den sie durchbohrt haben. Das ist eben in Johannes 19 zitiert, und zwar in dem Zusammenhang, als ein Soldat die Seite des Herrn öffnete mit einer Lanze. Also das ist noch eine zusätzliche Prophetie, dass also nicht nur Hände und Füße mit Nägeln durchgraben werden sollten, sondern dass auch die Seite durch den Speer geöffnet würde. Das kommt also noch dazu. Genau. Also wir machen jetzt Pause. 20 Minuten.